Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Das Spielewerk Karl-Marx-Stadt, kurz Spieka, will aktuell DDR-Spiele der 1950er Jahre neu auflegen. Das berühmte Sandmännchenspiel gibt's bereits in Neuauflage. Passend dazu geht heute eine Konferenz in Berlin zu Ende, die da hieß Zwischen Sozialdisziplinierung und Vergnügen, Politik und Praktiken des Spielens im Staatssozialismus. Dabei ging es nicht nur um Brettspiele, sondern auch um Computerspiele. Gleb Albert aus Zürich war einer der Referenten. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Historischen Seminar der Universität Zürich und forscht unter anderem zum Thema Software, Piraterie und Jugendkultur in den 1980er Jahren. Schönen guten Tag, Herr Albert.
Guten Tag.
Herr Albert, es gab wohl eine kleine, aber feine Gamer-Szene in den 1980ern in der DDR. Wie sah das in anderen sozialistischen Staaten aus?
Also es war wirklich von Staat zu Staat unterschiedlich. Es kommt natürlich auch immer darauf an, welche Maschinen schafften es über die Grenze, welche Maschinen wurden vor Ort hergestellt. Also es gab eigentlich in fast allen Ostblockstaaten zumindest eigene Pläne für Heimcomputer. Mancherorts blieb es bei den Plänen, mancherorts wurden tatsächlich eigene Heimcomputermodelle hergestellt, aber in einer Stückzahl, die Nachfrage bei Weitem nicht befriedigen konnte. Mhm. Entsprechend gab es dann auch recht bald, also zu Mitte der 80er hin, in zahlreichen Ostblockländern Heimcomputer aus westlicher Herstellung, die dann entweder über Privatimporte oder wenig später in der zweiten Hälfte der 80er Jahre über Valutaläden zu beziehen waren.
Valutaläden heißt?
Es gab ja in den meisten, zumindest Ostblockstaaten, Geschäfte, wo man Westwaren mit Westgeld kaufen konnte.
Software-Piraterie ist auch Ihr Thema. Darum ging es bei Ihnen auch bei dem Vortrag heute auf der Konferenz. Welche Spiele aus dem Westen wurden denn gern geklaut, in Anführungsstrichen?
Naja, also letztendlich natürlich alles, was man bekommen konnte für die Computer, die man hatte. Also es war auch oft so, dass diejenigen Computermodelle, die in die Ostblockstaaten kamen, im Westen bereits Auslaufmodelle waren. Also wie zum Beispiel der britische ZX Spectrum, das ist ein ganz beliebter britischer Heimcomputer aus den frühen 80er Jahren, der wurde dann massenhaft beispielsweise in die Tschechoslowakei importiert. In der Tschechoslowakei gab es bis zu 100.000 ZX Spectrum Computer in den späten 80er Jahren. Die mussten natürlich auch mit Software versorgt werden. Das heißt, es gab dann wirklich verschlungene Netzwerke von Spieleenthusiasten, über die eben diese westlichen Spiele zirkulierten.
Was wollten die Kopierer eigentlich damit? Wollten die einfach nur besser daddeln und mehr Möglichkeiten haben, überhaupt zu spielen? Oder steckte da auch eine politische Dimension drin? Weil Ihr Vortrag hieß ja auch Antikommunismus als Bindeglied?
Man muss vielleicht sich erstmal zwei Arten von Antikommunismus vor Augen führen. Wir haben einerseits im Westen in den 80er Jahren nochmal so eine Renaissance antikommunistischer Populärkultur. Also die Rambo-Trilogie ist da jetzt nur so der Höhepunkt, aber es gab natürlich ganz viele andere auch Filme, also die, wo nochmal so ein militanter, rabiater Antikommunismus zum Vorschein kam. Es gab aber auch entsprechende Spiele, wie zum Beispiel das Spiel Raid Over Moskau, wo man letztendlich den Kreml bombardieren musste. Und das Spiel war übrigens in Deutschland bis, sage und schreibe, 2010 auf dem Index. Also es gab eben auch erstmal so eine westliche antikommunistische Populärkultur. Die wurde ganz begeistert aufgegriffen von den sogenannten Crackern. Das ist eben diese Computersubkultur, zu der ich forsche. Es sind also jugendliche Softwarepiraten, die aber eben Softwarepiraterie nicht aus monetären Gründen betreiben, also denen es nicht darum geht, schwarz kopierte Spiele zu verkaufen, sondern die sich eben einen Wettbewerb daraus machen, Kopierschutzmechanismen zu knacken. Wer knackt als erster den Kopierschutzmechanismus eines Spiels und wer verbreitet das am besten? So. Und in dieser Szene, also fand diese Art von popkulturellem Antikommunismus ganz großen Anklang. Also es gab beispielsweise die ganz bekannte Cracker-Gruppe namens Fairlight aus Schweden. Ihr Slogan war Kill a Commie for Mommy.
Kill einen Kommunisten für Mutter.
Genau. Und die Spiele, die von diesen westlichen Cracker-Gruppen geknackt wurden, die zirkulierten dann auch irgendwann hinterm Eisernen Vorhang. Also in dem Maße, in dem westliche Heimcomputer eben über Privatimporte und so weiter Einzug fanden in die Ostblockstaaten. Dort stieß aber dieser popkulturelle Antikommunismus zum einen auf Anklang bei den lokalen Computerspielern, aber die hatten natürlich auch einen ganz lebensweltlichen Antikommunismus. Ja, für die war das jetzt nicht so ein abstraktes Schießbudenspiel, sondern die hatten ja ihre ganz persönlichen Erfahrungen mit Kommunismus.
Ja.
Gerade wenn es darum ging, dem Computerhobby zu frönen und mit der entsprechenden Mangelwirtschaft umzugehen. Ja, also wie schwer war es, Disketten zu bekommen? Wie schwer war es überhaupt, einen Computer zu bekommen?
Also das heißt ganz dann, kurz nochmal als Zwischenfrage, damit, ob ich es richtig verstanden habe, diese Cracker-Jugendkulturgruppen, das waren aber in erster Linie westliche.
Genau, zunächst einmal ja, das war wirklich eine Jugendkultur, die vor allem in Skandinavien und in anderen Teilen Westeuropas stark war.
Mhm.
Aber in dem Maße, in dem eben auch diese geknackten Spiele über den eisernen Vorhang wanderten, und das setzte wirklich schon sehr früh an, das setzte schon 86, 87 an. In dem Maße taten sich dann auch Jugendliche zusammen in den Ostblockstaaten, die sich dann selbst auch als Cracker-Kollektive verstanden und entsprechende Kontakte knüpfen wollten. Und dieser Antikommunismus, das war gewissermaßen ein Bindeglied, weil diese Ostblock-Computer-Kids, sie konnten dann wirklich sagen, hey, wir leben im Kommunismus und wir sind gegen den Kommunismus. Aber für die dann eben Antikommunismus etwas viel Konkreteres war.
Wie reagierten denn die einzelnen Regierungen dann auf diese Piraterie? Oder wurde das Ganze erst nach dem Systemwandel wirklich bekannt?
Es war den Regierungen weitgehend egal, solange es nicht um die Inhalte der Spiele ging. Wobei es da wirklich auch von Land zu Land ganz unterschiedlich ist. Also wie mein Kollege Jaroslav Schwelch in seinem Buch aufgezeigt hat, den tschechoslowakischen Geheimdienst zum Beispiel interessierten Spiele überhaupt nicht. Also es wurde überhaupt nicht wahrgenommen. Das galt halt einfach irgendwie als Jugendspaß und man nahm es politisch überhaupt nicht ernst, obwohl dann gerade in der Tschechoslowakei auch politische Spiele entstanden, also wirklich oppositionelle antikommunistische Spiele. In der DDR zum Beispiel war es wiederum anders. Da wurden Computerclubs zum Beispiel recht engmaschig überwacht und die Stasi setzte sich auch zum Ziel, auch dezidiert antikommunistische Spiele ausfindig zu machen und diejenigen auch, die sie verbreiteten. Allerdings blieb es in den allermeisten Fällen tatsächlich bei der Überwachung, also ohne dass es wirklich Repressionen gegeben hätte.
Ja, und in der DDR, so habe ich auch gelesen, hat sich die SED eine Zeit lang zumindest wohl wirklich sogar dafür eingesetzt, dass Computerspiele im Rahmen ihrer Ideologie weiter verbreitet werden würden. Also ich habe gelesen, dass ein DDR-Forscher dann festgestellt hätte, Computerspiele würden dabei helfen, die, Zitat war das, Ideen und Werte des Sozialismus durch die Kinder über Spiel und Romantik aneignen zu lassen. Also die haben sich dessen dann auch sogar ein bisschen bedient scheinbar.
Ja, allerdings ohne, dass dem irgendwelche konkreten Spieleprodukte folgen würden. Wir reden ja wirklich hier von der ganz, ganz, ganz späten Endphase der Ostblock-Regime.
Ja, ja.
Also da gab es natürlich ganz andere Probleme, als jetzt sich mit sowas praktisch auseinanderzusetzen.
Gleb Albert, der Wissenschaftler zu Computerspielen und Computerspielpiraten in den Ländern des ehemaligen Ostblocks. Vielen Dank, Herr Albert.
Gern geschehen.